Pilze sind auch sehr faszinierend. Ich finde es ganz wichtig, dass auf Pflanzenforschung aufmerksam gemacht wird.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Audioreihe Faszination Pflanzen, grün und vielfältig. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Ross-Stitt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Einleitenden Zitate für diese Episode kommen von Professor Dr. Caroline Gutjahr. Sie ist im letzten Jahr an das Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie im Potsdam Science Park berufen worden. Das Interview mit ihr habe ich bereits im letzten Jahr anlässlich des Faszination für Pflanzentages aufgenommen. Ausschnitte daraus konntet ihr bereits in unserer ersten Episode hören. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie dem Interview als frisch Berufene gleich zugestimmt hat, obwohl sie bis Februar 2023 zwischen der Technischen Universität München, wo sie bisher tätig war, und ihrem neuen Standort in Potsdam pendelt. In der heutigen Episode hört ihr das komplette Interview, in dem Frau Gutjahr ihr Forschungsthema kurz vorstellt. Zunächst erst einmal die besten Wünsche zu Ihrer Berufung und herzlich willkommen am Institut, Frau Gutjahr.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr darauf, endlich anzufangen.
Ich denke, es muss aufregend sein, eine neue Abteilung aufzubauen. Haben Sie jetzt beim Beginn des Abteilungsaufbaus bereits eine ganze Palette an Forschungsthemen im Kopf, die Sie gerne bearbeiten würden und zu denen Sie Arbeitsgruppen einrichten möchten? Oder ist es eher so, dass Sie langsam beginnen möchten, um die Arbeitsgruppen dann nach und nach aufzubauen?
Ich würde lieber langsam beginnen, da wir erstmal unser System am Institut etablieren wollen. Das ist ja ganz neu. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Und dann nach und nach Arbeitsgruppen einstellen. Aber was mir auf jeden Fall vorschwebt, ist, einen Arbeitsgruppenleiter einzustellen oder eine Arbeitsgruppenleiterin natürlich, der oder die sich mit Proteinbiochemie auskennt. Denn das gibt es in unserem Feld noch relativ wenig. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn dieses methodische Know-how zu uns in die Abteilung kommen würde.
Ihre Abteilung hat auch bereits einen Namen. Würden Sie uns den verraten?
Ja, Wurzelbiologie und Symbiose. Und zwar kommt der Name daher, dass es bei uns um eine Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen geht, die eben in der Wurzel stattfindet.
Genau. Bei Ihrer Forschung geht es um den Teil von Pflanzen, der eigentlich gar nicht sichtbar ist, nämlich die Wurzel. Wie kann man die untersuchen, ohne sie auszugraben? Weil, wenn man das tut, verlieren sie ja einen großen Teil ihrer Funktionalität. Also wie können Sie die Wurzeln untersuchen, ohne dass Sie die Abläufe, die in ihnen stattfinden, stören und damit verändern?
Das ist in der Tat eine sehr interessante und wichtige Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also in unserer Forschung im Speziellen graben wir die Wurzel meistens aus, denn wir setzen unsere Wurzeln zusammen mit den symbiontischen Pilzen in Sand an und lassen die Wurzel durch den Pilz besiedeln und dann graben wir sie eben aus und beobachten sie. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man möglichst wenig stört sozusagen. Also einmal eben setzen wir die Organismen in Sand an, der sehr schnell abfällt von der Wurzel, sodass man sie nicht ewig schrubben muss, zum Beispiel bis sie gewaschen ist. Und dann, wenn wir zum Beispiel Stoffe, die sich in den Wurzeln gebildet haben, wie Nukleinsäuren, also RNA, wenn Gene exprimiert werden oder Proteine oder Metaboliten untersuchen wollen, dann frieren wir die Wurzeln ganz schnell ein und hoffen, dass eben sich möglichst wenig verändert hat in der Zwischenzeit. Wir betreiben auch Mikroskopie mit den Wurzeln und das ist dann natürlich nicht ganz so einfach, dass sich nichts verändert. Aber wir haben den Eindruck, dass mit den Methoden, die wir verwenden, wir doch das sehen, was wirklich zu sehen ist. Weil wir, wenn wir Mikroskopie betreiben, eben nicht alle kleinen Vorgänge gleichzeitig beobachten, sondern zum Beispiel, wie sich der Pilz entwickelt hat. Und dass der entwickelt sich nicht so schnell wieder weg oder anders innerhalb von einer Stunde. Oder an welcher Stelle in einer Zelle ein Protein sich befindet. sagen wir mal so, wir haben jetzt natürlich keine Kontrolle, ob es anders aussähe, wenn wir die Wurzel nicht ausgegraben hätten. Aber so, wie diese Proteine sich verhalten, die wir zurzeit studieren, stimmt das mit denen überein, was wir sonst noch so über die Proteine wissen. Und deswegen können wir relativ sicher sagen, dass das, was wir da sehen, auch wirklich stimmt. Es gibt aber auch Methoden, wie man Wurzeln wirklich beobachten kann, ohne sie auszugraben. Und wir wollen das auch gerne angehen und für unser System entwickeln, indem man sie zum Beispiel in durchsichtigen Boden anzieht. Also da gibt es Entwicklungen von anderen Arbeitsgruppen, die haben ein Material gefunden, das durchsichtig ist und in dem die Wurzeln wachsen. Und dann kann man eben den Wurzeln auch durch ein Mikroskop beim Wachsen zuschauen und bei ihrem Verhalten.
Nun geht es ja um eine Symbiose zwischen den Wurzeln und bestimmten Bodenpilzen. Was haben denn die Pilze davon, dass sie sich mit den Pflanzen vergesellschaften, beziehungsweise auch umgekehrt? Was haben denn die Pflanzen davon?
Die haben beide sehr viel davon, deswegen nennt sich das eben auch Symbiose, weil hier immer beide Partner einen Nutzen haben durch dieses Zusammenleben. Und zwar die Pilze erhalten durch die Pflanze Stoffe aus der Photosynthese, und zwar Zucker und Fette. Und das ist wirklich lebensnotwendig für die Pilze. Ohne diese Stoffe können sie ihren Lebenszyklus nicht vollbringen, also keine Nachkommen bilden. Und hier sind besonders die Fette sehr wichtig oder die Fettsäuren, weil den Pilzgenomen die Gene fehlen, welche die Enzyme kodieren, die Fettsäuren herstellen können. Also der Pilz ist wirklich komplett von der Pflanze abhängig, um Fettsäuren herzustellen. Und das war sehr lange nicht bekannt. Und das haben wir sogar selber gefunden und 2017 publiziert und andere Arbeitsgruppen auch. Wir waren nicht die Einzigen.
Bisher hatte man immer gedacht, dass es um Kohlenhydrate geht, oder?
Genau, bisher dachte man immer, der Pilz bekäme nur Zucker, also Kohlenhydrate. Und das steht auch so in allen Lehrbüchern, glaube ich, immer noch. Also es müsste mal neue Auflagen geben. Ja. Aber mittlerweile weiß man, dass der Pilz eben auch Fettsäuren bekommt. Er bekommt auch noch mehr, da weiß man aber nicht genau, ob das von der Pflanze kommt, nämlich Thiamin. Das ist ein wichtiges Vitamin. Und auch hierfür fehlen dem Pilz die Biosynthese-Gene. Mhm. Aber da gibt es auch noch die Möglichkeit, dass der Pilz diesen Stoff zum Beispiel durch Bakterien erhält. Also das muss nicht unbedingt durch die Pflanze geschehen. Und das ist auch wirklich noch nicht bekannt, wo der Pilz sein Thiamin herkriegt. Im Gegenzug stellt der Pilz der Pflanze mineralische Nährstoffe zur Verfügung. Also der ist sehr effizient darin, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, insbesondere Phosphat, aber auch verschiedene Stickstoffverbindungen und andere Ionen wie Zink oder Eisen. Und diese transportiert er dann direkt in die Wurzel hinein und entlässt sie in die Wurzelzellen, also nicht direkt in die Zellen, aber innerhalb der Wurzel, sodass die Zelle das direkt aufnehmen kann. Und die Strukturen, die diese Nährstoffe entlassen, sind ganz hübsch. Die sehen aus wie kleine Bäumchen und geben der Symbiose auch ihren Namen. Also die heißt abuskuläre Mykorrhiza-Symbiose. Und abuskula heißt eben auf Lateinisch kleines Bäumchen, weil der Pilz diese Bäumchen ausbildet.
Was ich vorher schon immer gelesen hatte, war, dass diese Mykorrhiza oder diese Pilze im Boden eine sehr große Oberfläche bilden. Und dass das der Grund ist, warum das für die Pflanze so wertvoll ist, weil sie damit nicht nur ihre Wurzeln hat, mit denen sie Nährstoffe aufnehmen kann, sondern sie vergrößert eigentlich auch ihre Oberfläche letztendlich.
Genau, also die Oberfläche wird vergrößert und auch sozusagen die Reichweite der Wurzel wird durch den Pilz vergrößert, weil der eben ein sehr feines und fein verzweigtes Hyphennetzwerk ausbildet. Und es ist sogar mal gemessen worden, dass ein Kubikzentimeter Boden bis zu 100 Meter Hyphen enthalten kann. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Da kann man sich vorstellen, da kann fast jede Bodenpore sozusagen durch den Pilz exploriert werden. Und diese Hyphen sind auch wirklich ganz fein. Also wenn man das noch nie gesehen hat, kann man sich das kaum vorstellen. Aber die sehen ungefähr so aus wie Spinnweben. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
Und geht es dann nur um Nährstoffe, die der Pilz der Pflanze weitergibt? Oder geht es auch um Wasser zum Beispiel?
Ja, es geht auch um Wasser. Also die Nährstoffe sind sozusagen die primäre Währung, die der Pilz an die Pflanze abgibt, um Kohlenstoff zu bekommen. Aber die Pflanze wird auch besser durch Wasser versorgt, wenn der Pilz eine Symbiose mit ihr ausbildet. Es ist allerdings noch nicht so ganz klar, woran das liegt. Also man kann sich jetzt einmal vorstellen, dass natürlich diese feinen Hyphen wie kleine Kapillaren wirken. Aber es ist auch möglich, dass der Pilz wirklich aktiv Wasser aufnimmt und an die Pflanze abgibt. Aber wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten. Das ist noch nicht richtig bekannt. Und das Dritte ist, dass der Pilz anscheinend auch die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Trockenstress erhöht. Das geschieht wahrscheinlich durch physiologische Änderungen in der Pflanze, die aber auch noch nicht sehr gut studiert wurden. Also eine Sache, die man zum Beispiel kennt, ist, dass bestimmte Metabolite, die die Stressresistenz erhöhen, in den mykorrhizierten Wurzeln, also in den symbiontischen Wurzeln, erhöht sind im Vergleich zu nicht symbiontischen Wurzeln.
Sie arbeiten ja jetzt mit Pflanzen und mit Pilzen. Aus welchem Bereich kommen Sie denn, eher aus der Pflanzenforschung oder aus den Pilzwissenschaften, also der Mykologie?
Ich komme aus der Pflanzenforschung und tatsächlich sogar aus der Pflanzenphysiologie. Also mache dem Namen des Instituts alle Ehre. Ich habe in Freiburg im Breisgau Biologie studiert und dort eben dann im Hauptstudium, damals hat man noch auf Diplom studiert und nicht Master und Bachelor, im Hauptstudium habe ich dann Pflanzenphysiologie als Hauptfach gelehrt. Und interessanterweise bin ich dann in der Pflanzengenetik gelandet. Ich bin jetzt auch Professorin für Pflanzengenetik und lehre Genetik, aber ich freue mich natürlich, dass ich wieder an meine Wurzeln zurückkehren kann zur Pflanzenphysiologie. Natürlich beeinflusst das jetzt nicht unbedingt das, was wir in der Forschung machen, denn da decken wir sowieso verschiedene Bereiche der molekularen Pflanzenwissenschaft ab. Aber wieder zum Namen zurückzukehren, ist auf jeden Fall sehr schön.
Wann und wie ist die Idee entstanden, dass Sie sich sowohl mit Pilzen als auch mit Pflanzen beschäftigen möchten?
Das ist während meines Studiums entstanden. Also wie gesagt, ich habe in Freiburg studiert und damals gab es keinen Professor oder Professorin in Freiburg, die sich mit Pflanzen-Mikroben-Interaktionen beschäftigt haben. Und ich bin dann nach dem Grundstudium für ein Jahr nach Aberdeen gegangen, nach Schottland, an die Universität Aberdeen. Und habe dort einen Kurs in Mikrobiologie belegt. Und damals schon war es so, dass man in Großbritannien Essays schreiben sollte in den Kursen, die man dort belegt hat. Das war in Deutschland damals noch nicht so verbreitet. Das kommt jetzt ein bisschen. Und ich habe die Aufgabe bekommen, einen Essay über Wurzelknöllchensymbiose zu schreiben. Das ist eine Symbiose zwischen Hülsenfrüchtlern und Bakterien, die Stickstoff fixieren können. Also ganz wichtig, weil damit sozusagen die Pflanze ihren eigenen Stickstoffdünger herstellen kann. Und das hat mich so fasziniert, wie diese beiden Organismen zusammenarbeiten und welche molekularen Vorgänge nötig sind, damit dieses Bakterium überhaupt in die Wurzel rein kann, dass ich dachte, oh, das will ich später mal machen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit gekriegt, in den Sommerferien an einer Forschungsexpedition nach Sri Lanka teilzunehmen. Da ging es um die Wiederherstellung von degradierten Böden aus Teeplantagen. Und dort habe ich eben auch gelernt, dass die Landwirte, die dann dort diese Böden versuchen, wieder zu renaturieren, eine sogenannte künstliche Sukzession einleiten. Und von Sukzession spricht man, wenn gestörte Flächen wieder durch Pflanzen erobert werden. Also zum Beispiel auf einer Baustelle, wenn dann auf einmal ein paar Wildkräuter erwachsen und dann kommen immer mehr Pflanzen, ja, wenn man sie lässt. Und das haben sie eben gemacht, indem sie solche stickstofffixierenden Bäume gepflanzt haben, damit der Boden erstmal wieder fruchtbar wird. Und das fand ich ganz toll, weil ich dann gemerkt habe, ich kann hier molekularbiologische Forschung und das Verständnis von Mechanismen, das mir am meisten Spaß macht, mit etwas verbinden, was wirklich in der realen Welt auch einen Nutzen hat. Jetzt fragen Sie vielleicht, warum haben Sie dann nicht gleich diese Knöllchensymbiose studiert? Ich habe damals dann erfahren, dass es eben auch noch die Mykorrhiza-Symbiose gibt. Und damals war noch sehr, sehr wenig über abuskuläre Mykorrhiza bekannt und über die Knöllchensymbiose war schon mehr bekannt. Und ich habe dann gedacht, dann mache ich jetzt lieber das, wo noch mehr zu tun ist.
Ich habe Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Landwirtschaft studiert und habe in meinem Studium zum allerersten Mal gehört, dass es diese Symbiose zwischen den Knöllchenbakterien und den Leguminosen gibt. Leguminosen sind ja beispielsweise Erbsen, Bohnen, Linsen. Und ich war total fasziniert, dass der Luftstickstoff, der ja von den Pflanzen nicht genutzt werden kann, von diesen Bakterien aufgenommen wird und er dann durch diese Symbiose den Pflanzen zur Verfügung steht und man auf diese Weise sogar Stickstoffdünger einsparen kann. Und nicht nur das, auf diese Weise kann auch Stickstoff im Boden sogar hinterlassen werden. Da dachte ich, das ist doch super Und wenn das mehr Pflanzen könnten, müsste man viel weniger Stickstoff düngen. Von Pilzen, die mit Pflanzenwurzeln vergesellschaftet sind, habe ich damals, eben Anfang der 80er Jahre, leider noch nichts gehört. War zu dieser Zeit eventuell noch nicht so viel bekannt? Ich habe gelesen, dass mehr als 80% der Landpflanzen solche symbiotischen Beziehungen zu Pilzen haben. Könnte man diese Beziehung ähnlich der Knöllchenbakterien bei Leguminosen auch in der Landwirtschaft nutzen? Und könnte damit gleichfalls Dünger eventuell eingespart werden? Oder ist man im Augenblick noch nicht so weit, dass man das so sagen könnte?
Ja, also das könnte man auf jeden Fall sehr gut nutzen. Kurz dazu, ja, die Symbiose war damals schon bekannt, aber ich bin ehrlich gesagt nicht genau sicher, was man schon alles wusste in Bezug auf welche Nährstoffe ausgetauscht werden. Also man hat schon relativ früh erkannt, dass der Pilz der Pflanze Phosphat zur Verfügung stellt und auch im Gegenzug Zucker bekommt. Also in den 80er Jahren wusste man das schon jedenfalls. Aber welche Vielzahl von Nährstoffen der Pilz der Pflanze zur Verfügung steht, war damals noch nicht bekannt. Ich denke auf jeden Fall, dass man die Symbiose nutzen könnte in der Landwirtschaft. Nicht um Dünger komplett abzuschaffen. Das geht nur mit Stickstofffixierung tatsächlich und auch nur in Bezug auf den Stickstoffdünger. Also Phosphat und Kalium muss man trotzdem noch düngen und vielleicht andere Mikronährstoffe, wenn es notwendig ist. Aber man kann auf jeden Fall Dünger einsparen, weil die Pflanze bei geringerer Nährstoffverfügbarkeit im Boden noch genügend Nährstoffe aufnehmen kann. Das ist besonders eben bei Phosphat wichtig, weil Phosphat sehr stark an Bodenpartikel gebunden wird und sozusagen da erst herausgelöst werden muss. Und hier spielt der Pilz wahrscheinlich auch eine Rolle, auch in Zusammenarbeit mit phosphatlösenden Bakterien. Es gibt auch verschiedene Bemühungen schon, diese Symbiose in der Landwirtschaft einzusetzen. Also es gibt verschiedene Firmen, die diesen Pilz vermehren und dann an Landwirte verkaufen. Das ist leider noch sehr teuer im Moment. Und es gibt natürlich noch einige Dinge, die man lösen muss. Also das ist nicht einfach so, man gibt den Pilz auf das Feld und dann wachsen die Pflanzen wie verrückt und alles ist gut, sondern es gibt eben verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Also es ist ja auch so, dass die Pflanze an den Pilz Kohlenstoff verliert und das könnte ihr Wachstum auch vermindern. Und es scheint so zu sein, dass es vom Genotyp der Pflanze abhängt, also von der Sorte, kann man sagen, wie stark die Pflanze durch den Pilz profitiert. Und woran das jetzt genau liegt, ist noch gar nicht bekannt. Und das ist auch etwas, was wir versuchen herauszufinden. Welche Gene bestimmen eigentlich diese Unterschiede in der Wachstumsstimulation zwischen verschiedenen Pflanzensorten? Das andere ist, dass man manchmal nicht so starke Effekte der Mykorrhiza sieht, wenn man zum Beispiel Experimente macht im Feld, weil die Kontrollpflanzen, die nicht mit dem Pilz bestückt werden, auch oft einfach besiedelt sind, weil natürlicherweise diese Pilze im Boden vorkommen. Und dann sieht man nur entweder ganz geringe Unterschiede oder gar keine. Aber ein Kollege von mir hat in Mexiko jetzt einen tollen Versuch gemacht. Und zwar hat er in verschiedene tropische Maislinien eine Mutante eingekreuzt, die nicht besiedelt werden kann durch den Pilz. Und damit konnte er den Pilz sozusagen aus der Kontrolle heraushalten und feststellen, dass 30% des Kornertrags durch die Anwesenheit des Pilzes in den Wurzeln bedingt wurde. Und das ist wirklich viel. Auf phosphatarmen Böden, muss man sagen. Denn wenn die Pflanze zu stark gedüngt wird, dann lehnt sie den Pilz ab. Und das macht ja auch Sinn, weil sie sonst unnötig Kohlenstoff einbüßt.
Ich finde das ein wahnsinnig faszinierendes Thema und bin gespannt, ob und wann die Forschungsergebnisse in die Praxis übernommen werden können. Da Sie sich mit Pflanzen und Pilzen beschäftigen, welche der beiden Organismen finden Sie interessanter oder faszinierender?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, glaube ich, beide sehr faszinierend. Ich komme ja eher von der Pflanzenseite und ich sage mal, das ist auch wirklich meine Homebase. Aber die Pilze sind auch sehr faszinierend und besonders deswegen, weil noch sehr wenig über sie bekannt ist. Also über Pilze im Allgemeinen, aber ganz besonders über diese Mykorrhiza-Pilze. Die haben nämlich einige Eigenschaften, die wirklich verrückt sind. Sie bestehen aus diesen langen Fäden, also den Hyphen, in denen viele, viele Zellkerne, die die Erbinformation enthalten, herumschwimmen. Und man weiß nicht, wie diese Zellkerne zum Beispiel miteinander kommunizieren, dass der eine weiß, was der andere tut ob sie das überhaupt wissen, sozusagen, in Anführungsstrichen. Natürlich haben die kein Wissen, aber müssen ja irgendwie sich koordinieren, damit der eine Teil der Hilfe sich entsprechend verhält dem, was der andere Teil der Hilfe macht und so weiter. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
Glauben Sie, dass es notwendig ist, mehr auf Pflanzenforschung aufmerksam zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es gibt ja diese viel zitierte Plant Blindness in der Bevölkerung. Man interessiert sich immer sehr schnell für Tiere, weil die sehr hübsch und niedlich sind und sich bewegen und interessante Dinge tun. Oder man interessiert sich eben für Menschen, weil auf der einen Seite natürlich wichtig ist, dass sich medizinische Kenntnisse weiterentwickeln, um Krankheiten zu heilen. Und auch, weil natürlich das menschliche Gehirn unglaublich interessant ist und unverstanden und der Mensch sich natürlich selber gerne verstehen will. Aber ich finde es ganz wichtig, dass auf Pflanzenforschung aufmerksam gemacht wird. Nicht nur einfach, weil Pflanzen es verdienen, dass man sie versteht, weil sie so interessant sind, sondern auch, weil sie eben sehr, sehr wichtig sind für unser Überleben. Sie stellen ja die sogenannten Primärproduzenten dar und stehen am Anfang der Nahrungskette. Das heißt, wir könnten ganz gut überleben, ohne Tiere zu essen, aber ohne Pflanzen können wir nicht überleben. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf unsere Luft, die wir atmen. Pflanzen produzieren ja den Sauerstoff, den wir atmen, und holen CO2 aus der Luft und so weiter und so fort. Und man nimmt es eben vielleicht so als selbstverständlich hin, dass die da stehen und tun, was sie tun sollen. Aber wenn wir Pflanzen besser verstehen, können wir auch mehr oder informierter Pflanzen für die Landwirtschaft nutzen, für unsere Ernährung, aber auch Ökosysteme besser schützen, wenn wir wissen, wie sie funktionieren. Und die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen basiert eben sehr stark auf Pflanzen.
Was würden Sie sagen? Treibt Sie in Ihrer Forschung eher die Neugier an, herauszufinden, wie Pflanzen bzw. Pilze funktionieren? Oder ist es eher eine gewisse Faszination, die von Pflanzen und von Pilzen ausgeht, da sie offensichtlich ganz anders organisiert sind als wir? Vielleicht ist es ja auch beides. Faszination und Neugier?
Es ist beides, genau. Also aber ich glaube, die Faszination kommt nicht unbedingt daher, dass die anders sind als wir, sondern ich finde sie einfach per se faszinierend. Ja. Ich finde Menschen auch faszinierend, so ist es nicht, aber es gibt genug Leute, die Menschen untersuchen. Und eben Pflanzen und Pilze interessieren mich ganz besonders.
Bleibt die Faszination bestehen, auch wenn Sie aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse Pflanzen und Pilze immer besser verstehen?
Ja, denn wie immer in der Forschung ist es ja so, wenn man eine Frage beantwortet hat, dann kommen 5 neue Fragen auf, weil man dann sozusagen über den Tellerrand hinausgeguckt hat, indem man sich die Frage beantwortet hat und dann wieder den großen, weiten Horizont sieht, der so unbekannt ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, werden wir nie aufhören, Fragen zu stellen und neugierig zu sein.
Mit welchen Pflanzenarten haben Sie denn gearbeitet? Oder arbeiten Sie im Augenblick?
Also als Doktorandin mit Reis, und im Moment arbeiten wir hauptsächlich mit Lotus japonicus. Das ist eine japanische Verwandte des Hornklee, den man hier auch manchmal sieht an Wegrändern. Also das ist eine Kleeart mit gelben Blüten. Dann arbeiten wir auch immer noch ein bisschen mit Reis und mit Brachypodium distachion. Das ist ein wildes Gras. Und mit Arabidopsis thaliana, das ist die klassische Modellpflanze für Molekularbiologie. Aber diese Pflanze bildet eine Ausnahme, die kann keine Symbiose mit Mykorrhizapilzen eingehen. Deswegen können wir sie nur als Karosserie verwenden, um bestimmte molekulare Vorgänge zu testen, aber wir können nicht die Symbiose selber mit dieser Pflanze studieren.
Würden Sie Pflanzen und Pilze zumindest im übertragenen Sinne als klug und intelligent bezeichnen?
Das würde ich nicht tun, denn zumindest für mich sind die Worte klug, also insbesondere das Wort klug, ist wirklich eine menschliche Eigenschaft in meiner Interpretation. Bei intelligent kann man sich natürlich streiten, wie breit man dieses Wort interpretiert. Man könnte natürlich sagen, jedes System, das komplex ist, in dem verschiedene Komponenten zusammenspielen, um ein komplexes Verhalten zu generieren, das ist ein intelligentes System. Das könnte man ja sagen. Aber für mich ist Intelligenz auch mit Lernen verbunden. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man bei Pflanzen und Pilzen von Lernen sprechen kann. Ich würde sagen, nein. Von Anpassung würde ich sprechen, aber nicht von Lernen. Aber da gibt es auch Menschen, die anderer Meinung sind.
Es gibt ja durchaus WissenschaftlerInnen, die Pflanzen schon mit dem Begriff klug in Verbindung bringen. Von daher interessierte mich auch, wie Sie und auch die anderen Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, darüber denken.
Also es stimmt auf jeden Fall, dass Pflanzen natürlich sozusagen die richtigen Entscheidungen treffen. wenn man da von Entscheidungen sprechen kann. Und das kann man natürlich als klug bezeichnen, wenn man den Begriff sehr breit auslegt. Aber man kann es auch einfach bezeichnen als eine Anpassungsfähigkeit auf eine Umweltbedingung zum Beispiel. Und ich denke, das kann man auch faszinierend und spannend finden, ohne dass man das gleich mit Intelligenz und Vorgängen, die in Gehirnen stattfinden, in Verbindung bringt.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Sprechen Sie mit Ihren Versuchspflanzen oder mit dem Pilz, mit dem Sie sich beschäftigen? Das muss ja nicht laut sein, aber vielleicht halten Sie eine innerliche Zwiesprache mit den Organismen, mit denen Sie arbeiten?
Ja, also laut habe ich tatsächlich nie gesprochen mit den Organismen, mit denen ich gearbeitet habe, aber eine innerliche Zwiesprache hat schon stattgefunden. Also zum Beispiel, wenn ich mich erinnere an meine Doktorarbeit, während welcher ich tatsächlich selber sehr viele Pflanzen angebaut und gepflegt habe für meine Forschungsarbeit, dann bin ich oft in die Klimakammer gegangen, in der die Pflanzen standen und habe die zum Beispiel angefasst und geguckt, wie es denen geht und eben nicht nur geguckt, sondern auch berührt. Ja? Und es kann schon sein, dass das bei den Pflanzen Reaktionen auslöst. Also die Berührung sicherlich, Pflanzen reagieren auf Berührung, aber dass das auch tatsächlich sich auf das Wachstum auswirkt. Ich habe das jetzt nicht absichtlich gemacht, aber das ist jetzt natürlich sehr anekdotisch, was ich erzähle. Aber ich kenne tatsächlich Menschen, zum Beispiel meine Tante, die liebt Pflanzen und hat das ganze Wohnzimmer voller Pflanzen und die berührt wirklich alle ihre Pflanzen oder streichelt die oder was auch immer. Und die wachsen ganz toll, während es bei Leuten, die ihre Pflanzen nie oder nie in Kontakt treten mit ihren Pflanzen, nicht so ist. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, woran das liegt. Liegt das an diesen Berührungen oder liegt das daran, dass eine Person, die sozusagen mehr Hingabe ihren Pflanzen schenkt, sie dann auch besser pflegt, besser düngt, regelmäßiger gießt, sie an den richtigen Ort stellt, wo sie die richtigen Lichtbedingungen haben und so weiter. Das ist schwer zu sagen. Ich mochte meine Pflanzen schon, das muss ich sagen. Auch wenn ich sie dann natürlich oft getötet habe für die Forschung, wenn man das mal so brutal sagen darf. Oder eigentlich immer, um ehrlich zu sein.
Da Sie als Wissenschaftlerin ja so viel über Pflanzen wissen, würden Sie von sich sagen, dass Sie einen grünen Daumen haben?
Nein, leider nicht. Also da muss ich jetzt wirklich ein Geständnis ablegen. Ich habe im Moment überhaupt keine Pflanzen zu Hause, weil ich viel zu viel auf Reisen bin. Aber auch damals, als ich promoviert habe zum Beispiel, sind mir zu Hause ständig die Pflanzen eingegangen. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Ich glaube, es lag aber eher daran, dass ich so viel Mühe auf meine Pflanzen im Labor gelegt habe, dass ich dann zu Hause einfach keine Lust mehr hatte.
Viele Menschen verbinden mit Pflanzen Stille, Entspannung, Stressabbau. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich tatsächlich mal sehr gestresst bin, wenn ich sehr viel zu tun habe und viel zu lange am Computer sitze, dann gehe ich ins Gewächshaus und entspanne mich da ein bisschen. Also dann gucke ich mir die Pflanzen an und das hat wirklich eine entspannende Wirkung. Und ich finde auch, dass wenn man in Räumen sich befindet, in denen viele Pflanzen stehen, deswegen ist es so schade, dass ich so schlecht bin, zu Hause Pflanzen zu halten, das ist entspannt. Also es gibt ja manchmal auch so schöne Cafés, die richtig vollgestellt sind mit Pflanzen und mit Blumen. Und da fühle ich mich immer besonders wohl, muss ich sagen.
Nun noch eine letzte Frage. In früheren Zeiten, eigentlich sogar noch bis in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wussten zumindest noch einige Menschen, dass man über die Art und Farbe verschenkter Schnittblumen Botschaften vermitteln kann. Nicht nur ich liebe dich mit roten Rosen, sondern auch beispielsweise ich bin dir treu, mit Vergissmeinnicht. Haben Sie da noch Kenntnisse über die, sagen wir mal, geheime Sprache der Pflanzen?
Ich kenne die nicht sehr gut. Ich weiß, dass es das gibt. Vielleicht bin ich dafür zu jung. Aber dass man zum Beispiel in bestimmten Situationen rote Rosen schenkt, ist mir klar. Und dann gibt es, glaube ich, auch irgendwelche gelben Pflanzen, die Eifersucht ausdrücken sollen. Aber die gesamte Palette ist mir nicht bekannt.
In der heutigen Folge unserer Audioreihe hörtet ihr Uschi Ross-Stitt im Gespräch mit Professor Caroline Gutjahr, neu berufene Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie und Leiterin der neu eingerichteten Abteilung Wurzelbiologie und Symbiose. Weitere Informationen zu Frau Gutjahr, ihrer neu eingerichteten Abteilung oder unserem Institut findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid bei unserer nächsten Folge auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Faszination Pflanzen, grün und vielfältig. Bis dahin, eine schöne Zeit, eure Uschi.